Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Geschichte to go.
Für alle von euch, die uns noch nicht kennen, wir sind Ellie und Paula und wir sind Studentinnen an der HU in Berlin und studieren im Moment Geschichte im sechsten Semester. Und aus einem anfänglichen Uni-Projekt, damals noch im ersten Semester, ist mittlerweile eine ganze Podcast-Reihe entstanden, in der wir über Themen sprechen, die uns während unseres Studiums so begegnen.
Genau. Anders als unsere anderen Folgen zuvor wollen wir heute ein ernsteres Thema mit euch besprechen. Die Euthanasie im Dritten Reich. Im letzten Semester begegnete uns tagtäglich thematisch der Nationalsozialismus. Dabei fielen wir mehrfach über den Begriff der Euthanasie. Euthanasie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet umgangssprachlich guter Tod, schmerzloser Tod. Teil der Euthanasie des Dritten Reiches war die Aktion T4. Die mit systematischer Ermordung von körperlich, geistigen und seelisch behinderten Menschen einherging. Insgesamt wurden mehr als 70.000 Menschen ermordet.
Genau, und als wir uns so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt haben, haben wir auch gemerkt, dass ganz viel immer über die Täter gesprochen wird und immer sehr wenig über die Opfer. Und das wollen wir so ein bisschen ändern.
Genau.
Genau, und weil wir beide ja auch in Brandenburg wohnen, haben wir uns überlegt, dass wir uns so ein bisschen mit den Opfern der Aktion T4 speziell in Brandenburg auseinandersetzen wollen.
Richtig. Dafür haben wir lange überlegt, woher wir die Informationen kriegen, die wir dafür benötigen, um überhaupt uns ein Bild von den Opfern zu machen. Mhm. Dabei waren grundsätzlich unsere Quellen Personal- und Krankenakten und das Buch Tödliche Medizin und Rassenwahn im Nationalsozialismus. Kurz zu den Akten, das fanden wir auch ganz interessant. Ungefähr 30.000 Akten liegen zur Einsicht im Bundesarchiv in Berlin für Historiker, Historikerinnen und Angehörige zur Einsicht zur Verfügung. Insgesamt waren es aber mehr als über 70.000 Akten, wovon jedoch 40.000 1944 von den Nationalsozialisten in der Tötungsanstalt in Hartheim zerstört wurden.
Genau, das ist echt ganz schön viel, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Das ist echt ganz schön krass irgendwie. Uns ist aufgefallen, dass wenn man diese Akten einsieht sozusagen und durchschaut, dann findet man auch ganz viele, die sich eben mit Brandenburg beschäftigen.
Genau.
Und da sind auch Diagnosen genannt und das fanden wir auch ganz spannend, dass nämlich in der Tötungsanstalt in Brandenburg an der Havel mehr als die Hälfte der Opfer umgebracht wurden aufgrund von Schizophrenie. Und als zweithäufige Diagnose ist Schwachsinn angegeben und als drittes dann Epilepsie. Und wenn wir über Schwachsinn sprechen jetzt, dann hieß das früher, das sind Menschen mit einer angeborenen oder früh erworbenen geistigen Behinderung. Genau, und ganz wichtig an dieser Stelle ist auch, dass die betroffenen Menschen eben selber sehr, sehr selten zu Wort kommen oder gekommen sind, sondern dass eben ganz viel von dem, was wir heute wissen, auf diesen Akten beruht. Und auf dem, was eben andere Menschen über die späteren Opfer geschrieben haben. Und ihre eigenen Empfindungen und Sichtweisen gehen dabei leider meistens verloren.
Richtig, da hat Paula gerade schon einen total wichtigen Punkt auch angesprochen in der Sicht der Opfer, da wir einfach wenig Ergebnisse haben und Gefühle, was die Menschen damals empfunden haben, die irgendwie noch aufbewahrt wurden. Und wir eher nur aus Akten versuchen können, zu konstruieren, wie das Leben damals der Opfer war. Eines dieser Opfer möchten wir euch heute vorstellen, das ist Günther Ewald. Er war ein Opfer der Aktion T4. Und im nächsten Schritt von unserer Folge wollen wir erstmal versuchen, aufgrund der Akten, die wir durchlesen haben und bearbeitet haben, seinen Lebenslauf zu skizzieren. Günther Ewald ist am 14. September 1929 in Ostprignitz, das liegt in Nordbrandenburg, des Arbeiterpaares Gustav und Frieda Ewald geboren. Ihm folgten noch drei kleine Geschwister. Die sechsköpfige Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen in Wittstock an der Dosse. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass sie eine Einraumwohnung besaßen mit einer Küche und einem Schlafzimmer, in dem zwei Betten standen. Zwei Betten für sechs Menschen. Die Familie konnte sich nicht mal Bettwäsche leisten, so konnten wir das aus einer Akte ziehen, ne, Paula?
Genau.
Dazu haben die Eltern Unterstützung aus öffentlichen Mitteln bezogen. Im Februar 1934 kommt es zu dem entscheidenden Schritt, der das Leben der kompletten Familie Ewald auf den Kopf stellte. Bewohner des Hauses, also sprich ihre Nachbarn, erstatteten Anzeige am Wittstocker Wohlfahrtsamt mit dem Grund der Kinderverwahrlosung. Günther war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt. Alle 4 Kinder wurden daraufhin von Fürsorger und Fürsorgerinnen in Begleitung von Polizeibeamten zur einstweiligen Pflege im Wittstocker Krankenhaus gebracht. Hierbei verdeutlicht der Einsatz von Polizeibeamten den Widerstand der Eltern. Parallel wurde auch gegen die Eltern 2 Verfahren eingeleitet. Eines bezieht sich dabei auf die Unfruchtbarmachung mit der Grundlage des in Kraft getretenen Gesetzes zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses und das zweite auf die Unterbringung der Kinder in Fürsorgeerziehung. Im Juni 1934 werden alle 4 Kinder bei einer Bezirkshebamme namens Elisabeth Ladendorf in Strepenitz untergebracht. Dort leben sie vorerst in bescheidenen Verhältnissen, jedoch erhält jedes Kind sein eigenes Bett.
Genau, und dann wurden die Kinder verlegt. Also am 27. Juli 1934 werden die Geschwister getrennt und Günther wird in das Landesjugendheim in Strausberg verlegt. Da ist er dann auch 2 Jahre ungefähr und sein Vater erkundigt sich dann ganz oft bei der Anstaltsleitung, also bei dieser Heimleitung, wie es ihm geht und wie er sich entwickelt. Und er fragt auch nach Besuchen, also er möchte ihn zu Ostern gerne besuchen oder er möchte, dass Günther an Weihnachten nach Hause kommt. Und diese Besuche werden entweder abgelehnt oder werden sogar erlaubt. Und laut den Dokumenten erscheint der Vater dann aber nicht zu den abgemachten Besuchen. Genau, dann, wie gesagt, 2 Jahre später, am 17. November 1936, wird er in die Landesanstalt in Potsdam verlegt. Also noch eine weitere Anstalt seinem Lebenslauf. Da ist er dann auch nochmal 2 Jahre. Und dann wird er am 5. September 1938 nochmal verlegt, weil dann diese Landesanstalt in Potsdam aufgelöst wird. Und Günther wird in einem Sammeltransport mit 416 anderen Kindern in die Landesanstalt Brandenburg-Görden gebracht. Da ist er dann 8 Jahre alt. Es geht dann ungefähr so weiter. Am 1. April 1939 wird Günther dann ausgeschult. Das ist ganz interessant, weil er ist nämlich 2 Jahre in eine Vorbereitungsklasse gegangen, hieß das damals. Also in eine Klasse der Anstaltsschule von dieser Landesanstalt in Brandenburg-Görden. Und da sind dann aber die Mitarbeitenden der Ansicht, dass er da nicht weiter diese Schule besuchen soll, und er wird ausgeschult und dann auch auf eine andere Station verlegt. Und von da an gilt er dann so inoffiziell und kriegt er den Status bildungsunfähig.
Entscheidender Punkt auch in seiner Geschichte, ne?
Genau, das ist ganz, ganz relevant. Und dann passiert noch eine Sache, das ist auch sehr bezeichnend, nämlich der Vater versucht weiter, seinen Sohn zu sehen. Und irgendwie haben sie sich auch schon 4 Jahre ungefähr nicht gesehen. Und es ist sehr dramatisch. Und er startet einen Versuch. Und dieser Versuch scheitert aber. Sein Vater hat nämlich wollte versuchen, dass sein Sohn Urlaub bei seiner Tante machen kann. Also bei der Schwester von seiner Mutter sozusagen.
Ja.
Und nach diesem gescheiterten Versuch wird den Eltern dann am 6. September 1939 in einem extra beschleunigten Verfahren das Sorgerecht entzogen. Und das ist auch so ein bisschen eine Reaktion auf noch weitere Versuche von Günthers Vater, ihn eben nach Hause zu holen, weil er nach diesen Jahren in diesen verschiedensten Anstalten gerne sich selber um sein Kind kümmern möchte und es selber zu Hause betreuen möchte. Und dieses Entziehen des Sorgerechtes ist auch so ein bisschen eine Reaktion darauf. Genau, und das Personensorgerecht erhält dann das Kreisjugendamt in Küritz. Und ab diesem Moment haben die Eltern dann wirklich gar keine Macht mehr, um eben über den Aufenthaltsort von Günther zu bestimmen.
Absoluter Tiefpunkt eigentlich ist erreicht, ne?
Das ist wirklich ein Tiefpunkt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie sich die Eltern in diesem Moment gefühlt haben. Sie haben irgendwie alles versucht.
So machtlos irgendwie mit der Situation. Sind
wirklich jetzt auch rechtlich machtlos. Genau. Es geht dann weiter. Und von Juli bis Juli 1939 bis April 1940 gibt es dann nur noch ganz, ganz wenige Einträge in Günthers Patientenakte. Dann gibt es noch eine sogenannte Epikrise, die beschrieben wird. Wir wussten auch nicht so genau, was das heißen soll im ersten Moment. Und als Epikrise wurde früher wohl ein zusammenfassender ärztlicher Rückblick beschrieben. Also es wurde quasi geguckt, was hat Günther für Fortschritte gemacht, wie hat er sich entwickelt über die Jahre in den verschiedenen Anstalten. Und dann wurden auch noch neurologische Nachuntersuchungen gemacht. Da haben wir aber nicht ganz rausgefunden, was genau da untersucht wurde oder was genau da
gemacht wurde. Genau, es stand irgendwie nicht genauer in den Akten.
Und dann ist es auch sehr spannend, weil der letzte Eintrag in Günthers Patientenakte lautet wie folgt. Nämlich, dass er auf Verfügung des Reichsverteidigungskommissars in eine andere Anstalt verlegt wird. Das passiert am 21. Mai 1940 und das ist gleichzeitig auch Günthers Todestag. Er stirbt nämlich dann in der Gaskammer des Brandenburger Zuchthauses im Alter von 10 Jahren.
Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, Paula, oder euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber es ist irgendwie schwierig, sich jetzt aus einem Lebenslauf ein Bild machen zu können. Ja. Es ist jetzt so die Stelle, an der Paula und ich uns einfach fragen, okay, wer war jetzt also Günther Ewald? Während ich persönlich versucht habe, mir die Frage irgendwie zu beantworten, aufgrund der Berichterstattungen, die wir, wie gesagt, ja einlesen können, bin ich auf so viele Widersprüche auch getroffen, die es auch schwer machten, irgendwie sich da ein Bild zu machen. Paula, wie war das für dich?
Genau, also mir ging das ganz ähnlich. Es gibt ganz viele Auffälligkeiten in dieser Dokumentation über Günther Ewald. Er wird einerseits als fröhliches Kind beschrieben, er sei anhänglich gewesen und spielerisch. Er kann auch Kameradschaften halten und ist manuell sehr geschickt. Gleichzeitig wird er aber auch als eben zurückgeblieben beschrieben, als schwachsinnig. Ja, er ist wohl Bettnässer, das ist auch ganz interessant.
Ja, da sind wir mehrfach drüber gestutzt, als wir uns drüber unterhalten haben. Kannst du dich dran erinnern?
Genau, das wird in ganz vielen Quellen angegeben. Ja. Also das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden.
Ja.
Was man aber ja auch einem kleinen Kind, das mit 4 den Eltern entzogen wurde, auch nicht unbedingt vorwerfen kann.
Richtig, also wir haben es eher als normale Reaktion eines Vierjährigen irgendwie ja, gesehen, ne? Dass man ohne seine Eltern und Geschwister aufwächst.
Naja, und auch durch diese ganzen verschiedenen Anstalten wurde er irgendwie geschleust. Er
war fremde Menschen.
2 Jahre lang nur an einer Stelle und hat dann die nächste Anstalt gesehen. Ja. Das ist natürlich sehr prägend. Was ihm auch negativ angekreidet wurde, war, dass er wohl kein Verlangen gezeigt hat, seine Geschwister zu sehen. Also er hatte ja 3 jüngere Schwestern. Und er hat wohl nie nach ihnen gefragt oder wollte sie irgendwie sehen. Wo ich dann auch mich frage, ist das nicht auch normal, wenn ein 4-jähriges Kind, das 3 in dem Moment noch kleinere Geschwister hat, nach 2-3 Jahren sich vielleicht nicht mehr an diese Geschwister erinnern kann, so richtig traurig, wie das sein mag. Aber
es kann passieren. Ich meine, wir können uns ja auch mal überlegen, mit was wir uns so an was erinnern können, als wir 4-5 Jahre alt waren.
Ja.
Das ist schwierig, das irgendwie anzunehmen und sich daraufhin irgendwie ein Bild von ihm zu machen.
Ja.
Mir persönlich ist auch noch aufgefallen, dass die Darstellung des Vaters irgendwie in den Berichten auch sehr widersprüchlich war.
Ja.
Ich meine, Paula, du hast ja von super gut erzählt, wie sehr die Eltern, besonders der Vater, aber auch immer wieder gekämpft haben, zum einen ihren Sohn zu besuchen, geschweige überhaupt nach Hause holen zu wollen, ihn wieder selber erziehen zu können. Und dann wurde ja gerade am Anfang ihm auch einmal der Besuch genehmigt und dann soll er nicht erschienen sein. Das ist, also ich habe da ziemlich gestutzt drüber, als ich das gelesen habe. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil der Vater ja so engagiert war, ja, um sein Kind wieder zu bekommen.
Ja, das kann ich mir auch kaum vorstellen. Irgendwie, das finde ich auch ganz, ganz ungewöhnlich, irgendwie sehr komisch.
Ja.
Da ist mir dann auch so ein bisschen die Frage aufgetaucht, war das wirklich so? Gab es doch Besuche, die nicht dokumentiert wurden, vielleicht mit Absicht vertuscht wurden oder wir haben einfach keine Dokumentation darüber?
Genau, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass viele Quellen gar nicht vollständig auch erhalten wurden.
Genau,
ne? Manchmal hatte man nur einzelne Blätter von den Patientenakten. In dem Zusammenhang kann man zum Beispiel auch noch erzählen, dass über den Vater öfter drin stand, dass er als Trinker bezeichnet auch wurde.
Ganz wichtig.
Genau, obwohl die Mutter mehrfach bekannt gegeben hat und auch unter Zeugenaussagen, dass ihr Ehemann niemals betrunken nach Hause kam und sie auch nie etwas derartiges hätte feststellen können in den vergangenen Jahren. Und dennoch wurde er mehrfach als Trinker bezeichnet, ohne jeglichen Beweis. Also ohne, dass man etwas aus den Akten entnehmen konnte, was diese Tatsache bewiesen hätte.
Genau, auf jeden Fall. Und das haben wir vorhin auch noch nicht gesagt. Beide von Günthers Eltern wurden auch zwangssterilisiert.
Stimmt.
Das ist auch ganz spannend. Das ist noch so eine Nebengeschichte, aber...
die trotzdem noch erwähnt werden müsste, genau. Was auch noch, auch die Eltern natürlich extrem prägte. Ne? Sie hatten ihre Kinder verloren, ihr Sorgerecht wurde entzogen, sie wurden zwangssterilisiert. Ja, ziemlich schrecklich. Ich weiß gar nicht, find mal die richtigen Worte für diese Geschichte der Familie Ewald.
Ja, und vielleicht noch so ein bisschen, um zu deiner Frage zurückzukommen, wer war Günther Ewald?
Ja.
Ich glaube, wir müssen einfach vielleicht in dem Moment feststellen, wir wissen es nicht. Also wir wissen es nicht jetzt, nachdem wir uns diese ganzen Dokumente angeschaut haben. Wir werden es wahrscheinlich niemals wissen irgendwie, weil ja doch auch sehr, sehr viele Akten zerstört wurden, mutwillig, mit Absicht von den Nazis. Und ich finde das ganz unbefriedigend gerade irgendwie. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was wir jetzt realisieren, dass wir eben nicht allen Opfern ein Bild und ein Gesicht geben können, was ja vielleicht so ein bisschen die Intention war auch.
Von uns, ja.
Genau, also vielleicht geht es auch gar nicht. Und wir haben ja auch keinerlei persönliche Gegenstände von Günther. Wir wissen nicht, was er mochte, was er nicht mochte. Genau, deswegen glaube ich, müssen wir vielleicht das auch so akzeptieren in dem Moment, dass wir nicht allen Opfern ein Gesicht geben können.
Richtig, Paula. Ich glaube, viel mehr lässt sich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Schwierig bei so einem Thema auch ein angemessenes Ende einer Podcast-Folge zu finden.
Ja.
Ich glaube, es ist auch nicht notwendig, oder? Dass wir ein angemessenes Ende finden, denn die Opfer, von denen wir hier versucht haben zu erzählen, hatten bei Weitem auch kein angemessenes Ende.
Nee.
Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr alle nie vergessen und über die Opfer trotzdem reden.